Das Thema der Verkehrs- und Energiewende taucht immer wieder in den Schlagzeilen auf. Warum es zusätzlich einer Rohstoffwende bedarf, darüber spreche ich heute mit Michael Rickert von PowerShift. Hallo zusammen zum Kompass Weltwirtschaft. Mein Name ist Nico Beckert, ich bin Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Michael, du bist ja fast häufiger hier vor meinem Mikro zu finden, als du zu Hause bist. Willkommen.
Ja, hallo Nico.
Ja, Thema Rohstoffwende. Du hast erzählt, du hast da einiges vor. Gemeinsam mit anderen Organisationen des Arbeitskreis Rohstoffe fordert PowerShift eine Rohstoffwende. Was muss man sich darunter vorstellen und warum diese Forderung?
Du hast es ja schon einleitend gesagt, wir diskutieren gerade eine Energiewende, beziehungsweise sind mittendrin. Wir diskutieren eine Verkehrswende oder eine Mobilitätswende. Wir reden über Agrarwenden. Und einer der blinden Flecken von all diesen Wenden ist der Bedarf an metallischen und mineralischen Rohstoffen. Das heißt, wir sehen die Gefahr, dass diese Wenden zu Lasten von den Menschen geht, die in den rohstoffreichen Regionen leben und die sozusagen den Mehraufwand und den Mehrabbau tragen müssen. Und für uns heißt Rohstoffwende, sag mal komprimiert in zwei Sätzen, zum einen den absoluten Rohstoffverbrauch, gerade bei Metallen und Mineralien, zu senken und zum anderen die Rohstoffe, die wir noch in Zukunft brauchen, unter menschenrechtlich und ökologisch-sozialen Bedingungen abzubauen.
Du hast gesagt, Deutschland muss weniger Rohstoffe verbrauchen. Hast du da Zahlen, wie viel verbraucht Deutschland in einem Jahr?
Deutschland ist der fünftgrößte Rohstoffverbraucher in der Welt bei Metallen und Mineralen. Und wir sind zu 99,8% abhängig von Importen. Insgesamt werden 69 Millionen Tonnen Metallerze in Deutschland in jedem Jahr verbraucht, verkonsumiert. Und der indirekte Rohstoffverbrauch liegt sogar bei 720 Millionen Tonnen. Das heißt, die Rohstoffe, die Erde, die Materialien, die bewegt werden, die Energie, die genutzt wird, um diese 69 Millionen Tonnen zu fördern und zu transportieren.
Okay, lass uns nochmal zu dem Wort auch Rohstoffwende zurückgehen. Unter Verkehrs- und Energiewende kann sich ja jeder Mensch quasi was vorstellen. Also weniger Autoverkehr oder weg von Kohle und Atomstrom. Wie wollt ihr jetzt die Sichtbarkeit des Wortes Rohstoffwende an die Menschen tragen?
Womit wir jetzt anfangen, ist zum einen, wir haben ein Argumentatorium erstellt, wo wir 12 Gründe liefern, warum es eine Rohstoffwende braucht. Zum einen stellen wir fest, dass metallische Rohstoffe unsere tägliche Begleiter sind in allen Produkten, die uns morgens, angefangen vom Wecker über den Duschkopf bis hin zur Kaffeemaschine, im weiteren Verlauf des Tages der Bus, das Fahrrad, was uns zur Arbeit oder in die Schule bringt. Überall sind halt Metalle und Mineralien enthalten. Wir wollen ein Bewusstsein schaffen dafür, dass dem so ist und welche Konsequenzen das hat. Das heißt, was heißt das eigentlich für die Menschen in den rohstoffreichen Regionen? Welche Bedingungen herrschen beim Abbau? Wie gut oder schlecht funktioniert momentan Recycling etc.? Das heißt, es geht erstmal darum, eine Diskussionsgrundlage zu liefern und eine gesamtgesellschaftliche Debatte zu initiieren.
Ja, ich kann mir diese 12 Argumente ja Gott sei Dank schon angucken und mich ein bisschen vorbereiten. Und ihr schreibt zum Beispiel auch, dass der Rohstoffbedarf für Zukunftstechnologien steigen wird, massiv sogar. Kannst du uns das erklären? Denn man würde sich ja eigentlich vorstellen, die Autos werden leichter durch Aluminium statt Stahl oder so. Also kannst du da ein paar Beispiele bringen, warum der Rohstoffverbrauch jetzt groß ansteigt?
Ja, Autos sind ein gutes Beispiel. Die Umstellung des Antriebs von fossilen oder Benzin- und Diesel angetriebenen Autos zu Batterieantrieben verbraucht eine Mehrzahl an metallischen Rohstoffen. Wir sparen auf der einen Seite den Kraftstoff, auf der anderen Seite brauchen die Batterien halt Rohstoffe. Autos sind aber auch ohne diesen Wandel in den letzten Jahren schwerer geworden. Das heißt, das durchschnittliche Auto wiegt heute 100 Kilogramm mehr als noch vor einigen Jahren. Das ist aber nur ein Beispiel. Die Deutsche Rohstoffagentur, das ist ein Beratungsinstitut für die deutsche Wirtschaft, hat festgestellt, dass wir für 42 Zukunftstechnologien bis zum Jahr 2035 zum Beispiel 2400% mehr Kobalt brauchen, 764% mehr Kupfer, also dramatische Anstiege. Und Im Kleinen, ich meine, bei einem Auto kann man das sich sofort vorstellen. Im Kleinen, ich weiß nicht, ob alle diese RFID-Tags kennen. Das sind diese Barcodes, die zum Teil an Produkten angeheftet sind, um sie auch zum Teil diebstahlsicher zu machen.
Auch in der EC-Karte, oder?
Und in der EC-Karte sind sozusagen ja ein digitaler Barcode, gerade für Lieferketten sehr wichtig im Vorfeld. Und man geht davon aus, dass wir dort bis zu 840 Tonnen Nickel mehr verbrauchen werden oder 625.000 Tonnen Aluminium. Das heißt, selbst bei diesen winzigen, ganz leichten Produkten, ich habe sie neulich auf meiner Rittersport-Schokolade entdeckt und bei anderen Schokoladen noch nicht. Ich kann keine Schleichwerbung machen. Aber also wir sehen sogar im täglichen Bedarf, kommen die uns an Stellen vor, die bisher auch ohne metallische Rohstoffe funktioniert haben.
Okay, und wenn wir jetzt mal sehen, dass der Bedarf für unseren Konsum und die Produktion von Konsumgütern und Maschinen und so weiter steigt, frage ich mich, wie sieht es dann auf der Angebotsseite aus? Also gibt es in der Erdkruste unendlich viele Mineralien oder stoßen wir da auch auf Probleme?
Wir leben auf einem endlichen Planeten mit endlichen Ressourcen. Die Herausforderung ist, du sprichst ja ein bisschen an, so auf Peak Oil, sozusagen die Spitze der Ölförderung, die laut einigen Expertinnen ja schon vor einigen Jahren erreicht worden ist. Es gibt ein paar andere Wissenschaftlerinnen, die mittlerweile auch von Peak Everything sprechen. Das heißt, dass auch die metallischen und die mineralischen Rohstoffe die hohen Fördersummen eigentlich schon passiert sind. Wir erleben gerade, dass im Grunde Bergwerke, die heute oder Minen, die heute geöffnet werden, geringere Konzentrationen an Erzen im Vergleich zum Gestein haben. Das bedeutet zum einen, dass man tiefer gehen muss, dass man mehr Abraum kreiert, dass man zum Teil auch in sensible Ökosysteme gehen muss. Stichwort Tiefseebergbau, Stichwort Zerstörung vom Regenwald, Klimawandel spielt dann da auch eine Rolle. Und genau, das ist sozusagen eine Herausforderung, vor der wir stehen. Gleichzeitig in dem Moment, wo die Preise steigen für Rohstoffe, weil sie seltener werden, beginnen weitere Erkundungen, Exploration sogenannte, also Suche nach Rohstoffen. Es werden wieder neue Rohstofflagerstätten gefunden und auch schwächere, also mit schwächerem Gehalt Lagerstätten können erschlossen werden. Wir kennen das ein bisschen aus dem Bereich Öl, wo jetzt Frackingfelder für Öl oder auch für Erdgas geöffnet werden, was vor einigen Jahren technologisch und auch finanziell nicht lukrativ gewesen wäre und durch einen bis vor kurzem steigenden Ölpreis und Gaspreis es lukrativer wurde, dann auch mit Hochrisikotechnologien halt diese Quellen zu erschließen.
Ja, du hast die steigenden Preise angesprochen durch unseren höheren Konsum. Es gibt ja jetzt auch erste Länder, die sich darauf vorbereiten, den Weltraum quasi zu erobern und dort Rohstoffe abzubauen, wie ich glaube Luxemburg und die USA.
Ja.
Ja, schon echt schräg.
Ich meine, das fordert im Grunde ja auch der Bundesverband der deutschen Industrie. Zum einen warnt er vor der Vermüllung des Weltalls und gleichzeitig fordert er, noch mehr Raketen hochzuschießen und auch zu gucken, ob man die Rohstoffe, die da auf Kometen oder Asteroiden oder sonst wo zu finden sind, runterzuholen. Und Weltraumbergbau ist noch so ein bisschen Science Fiction. Weniger Science Fiction ist tatsächlich Tiefseebergbau, wo wir tatsächlich in die letzten mehr oder weniger unerforschten Gründe des Planeten gehen, wo wir wenig wissen, inwieweit da vielleicht sogar das Leben in den Meeren entsteht, inwieweit die Meeresböden in die Nahrungsmittelkette eingebunden sind. Und da gibt es schon Versuche von Seiten der Industrie, die Förderung voranzutreiben und diese Rohstoffe häufig auch mit dem Argument, wir brauchen die für unsere Zukunftstechnologien, für E-Mobilität, für erneuerbare Energien, für Digitalisierung zu fördern.
Ja, tauchen wir mal wieder auf aus der Tiefsee sozusagen und kommen zurück zu einer eher trivialen Frage. Wie sieht denn das beim Recycling aus? Also werden da Rohstoffe zurückgewonnen in ausreichendem Maßstab oder gibt es da auch noch Probleme oder Verbesserungsbedarfe?
Ja, wir denken immer, dass wir der Recycling-Weltmeister sind und die höchsten Standards haben. Dabei hat sich der NABU, der Naturschutzbund, angeguckt, wie das mit Elektroschrott aussieht. Und pro Jahr erfassen wir 1 Million Tonnen an Elektroschrott nicht wirklich oder exportieren das illegal. Das ist sozusagen genauso viel wie 100-mal das Gewicht des Eiffelturms. Und überhaupt nur 35-40% des Elektroschrotts in Deutschland wird recycelt. Das heißt, da geht sehr viel verloren. Das sind natürlich eine bessere Kreislaufwirtschaft, eine bessere Erfassung würde da sicherlich helfen.
Gut, das ist schon mal sehr spannend. Vielleicht noch zu einem anderen Thema. Die rohstoffreichen Länder sind ja häufig die Länder des globalen Südens und man spricht auch von dem Ressourcenfluch oder dem Rohstofffluch. Das heißt, was hieße jetzt eine Rohstoffwende für diese Länder?
Es ist natürlich so pauschal schwer zu beantworten. Da muss man in die einzelnen Länder auch reingucken. Uns wird immer wieder gesagt, die Argumente, die du ja gebracht hast, der Rohstoffreichtum kann in den Ländern zu einer Entwicklung führen. Wir haben, oder Partnerorganisationen in Peru haben festgestellt, dass viel weniger Arbeitsplätze in dem Bereich existieren. Das ist sozusagen immer das erste Argument, es entstehen ja Arbeitsplätze. In Peru, aber auch in den Philippinen sind nur 1% der Werktätigen überhaupt im Bergbausektor tätig. Dann geht vieles aus diesem Sektor geht in Export. In Peru sind das, glaube ich, über 60% des Exports machen Bergbauprodukte ein. Der Staatseinnahmen aber nur weit unter 10%. Das heißt, wir sehen auch da eine Schieflage. Das liegt daran, dass viele Unternehmen keine heimischen Unternehmen sind und Steuerparadiese nutzen. Bei allen Luxemburg-Leaks oder Malta-Papern oder was es da gab, Panama-Papers, wurden immer wieder Bergbaukonzerne in diesen Listen auch gefunden.
Ja, ich glaube, dieses Thema Rohstofffluch und auch vielleicht Steuervermeidung im Rohstoffsektor, das können wir gerne nochmal in einem extra Podcast behandeln. Ich glaube, das ist ein Thema an sich. Vielleicht abschließend nochmal, welche Forderungen habt ihr denn an die Politik beim Thema Rohstoffwende?
Ja, wie ich eingangs gesagt habe, sind das im Grunde die beiden zentralen Punkte. Zum einen den Rohstoffverbrauch zu minimieren, und zwar in absoluten Zahlen. Das heißt, wir müssen weg davon, bergbaulich gewonnene Rohstoffe zu importieren in den heutigen Zahlen. Die Rohstoffe, die wir noch in Zukunft importieren werden, weil wir sie brauchen für Medizintechnik, auch für Kommunikationstechniken, müssen unter menschenrechtlich, ökologisch und sozialen Standards gewonnen werden. Wenn man sich das jetzt mal ein bisschen ausformuliert, es gibt eine Initiative für ein Lieferkettengesetz von verschiedenen Gewerkschaften, kirchlichen Akteuren, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Und ein Lieferkettengesetz wäre ein erster Schritt, damit Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen können. Das wäre ein Schritt. Was die Reduktion des Rohstoffverbrauchs angeht, müsste man zum einen die Recyclingpotenziale ausschöpfen. Wie ich vorhin gesagt habe, sind die Zahlen eigentlich zu schwach. Gerade bei Rohstoffen, die nicht Massenrohstoffe sind. Massenrohstoffe sind Eisenerz, Aluminium, Kupfer. Die sind durch Kabeln oder Karosserie von Autos relativ einfach zu recyceln. Die Lithium-Ionen-Akkus, die wir in allen unseren Gadgets haben, wandern meistens im Hausmüll und sind verloren. Auch da muss man im Grunde Kapazitäten aufbauen, dass diese Rohstoffe nicht über den Restmüll oder über die Müllverbrennungsanlage verloren gehen. Dann hilft bei vielen Punkten, dass Software und Hardware länger nutzbar sind bei vielen Produkten. Es würde auch helfen, eine Langlebigkeit und eine Reparaturfähigkeit oder eine Reparierfähigkeit voranzutreiben. Und im Grunde
ist es gesetzlich auch zu verankern, oder?
Ja, ich glaube, an vielen Stellen muss der Gesetzgeber aktiv werden, weil wir sehen, dass die mit den freiwilligen Lösungen, die führen bisher nicht zum Ziel. Genau im Gegenteil, der Rohstoffverbrauch Deutschlands ist trotz eines gewissen Bewusstseins gestiegen in den letzten Jahren.
Okay. Ja, du hast jetzt sehr viele Zahlen auch genannt in den letzten Minuten. Vielen Dank erstmal und ich glaube, diese ganzen Zahlen, die wird man dann in dem Argumentarium, was ihr herausgegeben habt, auch nachlesen können, oder?
Ja, da findet sich das auf der PowerShift-Seite unter Rohstoffwende.
Sehr gut, Michael, danke.